Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich würde sagen, es wirkt ein bisschen wie so ein verteidigungspolitisches Ping-Pong-Spiel, was Frankreichs Präsident und die deutsche Verteidigungsministerin gerade spielen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat zum Beispiel Anfang November einen Gastbeitrag geschrieben. Da hat sie die europäische strategische Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit verteidigungspolitisch von den USA, als Illusion bezeichnet. Aber genau diese Illusion ist eine Idee, mit der Frankreichs Macron schon länger durch die EU geht, bis hin ja zur Idee einer europäischen Armee. Und so konterte er, wenn man so will, in einem Interview gerade, das sei von Annegret Kramp-Karrenbauer eine historische Fehlinterpretation gewesen. Und man kann vielleicht auch sagen, er stichelte ein bisschen, wenn er dann noch sagt oder schreibt, die Kanzlerin verfolge ja wohl eine andere Linie, Gott sei Dank. Heute hätte AKK jetzt die Chance gehabt, diesen sicherheitspolitischen Tischtennisball wieder zurückzuspielen bei einer Grundsatzrede zur Verteidigungspolitik. Die hat sich unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme angehört. Ja, Herr Remme, hat sie diesen Ball, dieses Thema wieder zurückgespielt?
Absolut hat sie das getan. Und ich glaube, sie sieht sich auf sicherem Boden in diesem Meinungsstreit. Die inhaltlichen Differenzen sind ja offensichtlich. Und ich will mal kurz zwei O-Töne einspielen, die das relativ deutlich machen. Ihre Argumentation ist ja nicht, dass Autonomie in per se etwas Schlechtes wäre für die Europäer. Sie sieht im Prinzip nur die Realitäten.
Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen.
So, das ist Ihr Befund. Und insofern geht sie direkt auf Macron zu. Und Sie haben gerade das Zitat gebracht, für das Macron Sie kritisiert hat. Im Prinzip ist das die direkte Antwort darauf, die Sie jetzt hören.
Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten.
Und in der Hinsicht hat sie halt ihre Rede gehalten und es wurde ganz klar, dass sie den Wahlsieg von Joe Biden eben als neue Option begreift, als vielleicht auch eine Art Zeitfenster, denn wir wissen ja nicht, wie lang diese Phase der Multilateralisten in Washington andauert, um den europäischen Pfeiler der NATO als Partner für die Amerikaner zu stärken.
Das heißt, sie argumentiert, Europa braucht das, braucht diese amerikanische Unterstützung, aber sie will ja quasi nicht das Gegenstück zu Macron sozusagen. Macron auf der einen Seite, der sagt europäische Armee, sie will ja nicht das Gegenstück ein abhängiges Europa, sondern ja da vielleicht auch schon ein bisschen mehr Eigenständigkeit, oder?
Sie will Eigenständigkeit, aber eben immer im Rahmen des Möglichen. Und diese Grenzen, die hat sie aufgezeigt. Für sie ist das, und das lässt sich vielleicht auch aus der deutschen Verteidigungspolitik, der Geschichte der Bundesrepublik, der starken Verwurzelung in der NATO erklären, an die Amerikaner binden. Die Franzosen, insbesondere Macron, die sehen das natürlich anders. Die haben ein distanzierteres Verhältnis zur NATO. Er hat ja in diesem Interview die NATO als eine Art Über-Ich bezeichnet, ein Bündnis, das eigenes strategisches Denken abtrainiert. Also da sieht man die Denke von Macron, eines Franzosen, die sich sehr von der Bundesregierung unterscheidet.
Schön, wenn man seine Zitate über die Zeit dann kombiniert, dann haben wir also mittlerweile ein hirntotes Über-Ich, wenn ich das mich da richtig erinnere.
Ja, dass er von der NATO nicht viel hält, das wissen wir seit Längerem.
Ja. Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Ball sozusagen zurückgespielt. Welche Schwerpunkte hat sie sonst heute gesetzt?
Sie hat natürlich daran erinnert, dass wenn man ihrem Ziel näher kommen will, nämlich diesen europäischen Pfeiler zu stärken, Investitionen notwendig sind. Das bringt sie natürlich automatisch zum Verteidigungshaushalt. Gesunder Wachstumskurs, so hat sie das formuliert, für den Haushalt. Das wird sicher nicht einfach in diesen Zeiten, in denen ja durch die Corona-Bekämpfung die Verschuldung massiv zugenommen hat. Sie hatte einen Versuch unternommen, die Initiative eines Verteidigungsplanungsgesetzes vorzuschlagen. Ein Versuch, den Verteidigungshaushalt abzukoppeln von den alljährlichen Haushaltsberatungen, die immer so schwierig sind, überjährig, wie sie das nannte, ein Verständnis für Meilensteine in eben dieser Finanzplanung für die Verteidigungspolitik festzuklopfen. Wäre ich Haushalter im Parlament, glaube ich, würde ich da die Nase rümpfen und sehr skeptisch draufschauen. Und sie hat gleichzeitig eine Art Warnsignal gegeben in Zeiten knapper Kassen in Bezug auf Großaufträge, von denen ja viele im Moment in Planung sind. Hören wir noch mal rein.
Ich werde einer Finanzierung von Großprojekten zu Lasten der Grundausstattung und der Mittel des täglichen Betriebes nicht zustimmen. Diesen Fehler hat die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten gemacht und er hat die Streitkräfte bis ins Mark getroffen. Das darf sich nicht wiederholen.
So, und die Konsequenz daraus ist, dass sie lediglich drei Projekte nannte, der sie eine mittelfristige Finanzperspektive bescheinigte, nämlich dem Eurofighter, dem Hubschrauber NH90 und der Eurodrohne. Und da bleiben viele andere, unter anderem auch deutsch-französische Rüstungsprojekte, im Moment einmal ungenannt.
Mhm. Jetzt haben Sie es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Natürlich ist das auch eine Zeit, in der sich in allen möglichen Ecken der Politik hier in Europa Politikerinnen und Politiker ein bisschen freuen, dass man jetzt vielleicht eine bessere Verhandlungsbasis wieder bekommt mit Amerika, dass man sich irgendwie auf Joe Biden freut. Einerseits, aber andererseits drückt der natürlich auf den letzten Metern nochmal enorm aufs Tempo, zum Beispiel auch, da sind wir auch beim Thema NATO in Sachen Afghanistan-Abzug, eines seiner Ziele, was er jetzt auf letzten Metern quasi nochmal voranbringen will. Das heißt, die Unsicherheit innerhalb der NATO, für alle innerhalb der NATO, bleibt nochmal groß gerade.
Die bleibt bis zum 20. Januar groß und innerhalb der NATO ist bis zum 20. Januar wirklich eine Phase der Unberechenbarkeit. Wir wissen nicht, was Donald Trump noch alles tun wird, um hier einen maximalen Schaden für seinen Nachfolger im Amt zu erzeugen, sollte er denn das Weiße Haus friedlich verlassen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, glaube ich, von Joe Biden realistisch erwarten darf, dass er zuhört, dass er ein Multilateralist ist, wie ich eben sagte. Aber natürlich erinnern sich die Transatlantiker an Barack Obama, der in seiner Amtszeit auch ein stärkeres Engagement der Europäer angemahnt hat, wenn es um die gerechte Lastenverteilung im Bündnis ging. Ein altes Thema und das wird Joe Biden sicherlich wieder vorholen.
Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Klaus Remme. Vielen Dank.